Paulus, Diener von Christus Jesus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Nachricht zu verkünden. Gott hat sie ja durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon im Voraus angekündigt. Es ist die gute Nachricht von seinem Sohn. Der war seiner irdischen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Der ist durch den Geist der Heiligkeit in seine Vollmacht als Sohn Gottes eingesetzt. So herrscht er seit seiner Auferstehung vom Tod. Was ich verkünde, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir unsere Befähigung und Beauftragung zum Apostel empfangen. Wir sollen alle Völker dazu bringen, ihm gehorsam zu sein und den Glauben anzunehmen, zur Ehre seines Namens. Auch ihr gehört zu diesen Völkern und seid von Jesus Christus berufen. An alle also, die in Rom leben und von Gott geliebt werden. Alle, die zu Heiligen berufen sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. In der ganzen Welt spricht man über euren Glauben. Gott selbst, dem ich durch die Verkündigung seines Sohnes mit ganzer Hingabe diene, ist mein Zeuge. Ich denke unaufhörlich an euch. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann. Denn ich möchte euch so gerne einmal treffen. Ich möchte euch gerne etwas von der Gabe weitergeben, die mir von dem Heiligen Geist geschenkt wurde. Dadurch möchte ich euren Glauben stärken. Oder besser gesagt, ich möchte, dass wir uns bei meinem Besuch gegenseitig ermutigen durch den Glauben, der uns verbindet. Ihr mich durch euren Glauben und ich euch durch meinen. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Ich fühle mich allen verpflichtet, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der zum Glauben gekommen ist. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen.
Langsam reicht's. Geht's euch auch so? Ich meine, am Anfang war das Ganze ja noch ein Abenteuer. Irgendwie Videokonferenzen, man musste nicht mehr so viel reisen, ich jedenfalls. Bei mir sind viele Dienstreisen weggefallen, viel Zeit mit der Familie und der Hausgemeinschaft und vieles andere mehr, Verpflichtungen sind weggefallen. Aber inzwischen kostet es einfach nur noch Kraft. Es kostet Kraft, dass das Leben auf einmal zweidimensional ist, immer nur noch vor dem Bildschirm Menschen zu sehen, und nur noch ganz wenige wirkliche Begegnungen zu haben. Es kostet Kraft, mit den Sorgen umzugehen. Was bedeutet das für die wirtschaftlichen Verhältnisse in meinem Leben, für die wirtschaftlichen Verhältnisse in unserem Land, ganz abgesehen davon, wie es in anderen Ländern aussieht, die nicht so ein soziales Sicherungssystem haben? Und es werden neue Ungerechtigkeiten sichtbar, wenn man auf einmal nicht mehr Alte und Kranke besuchen darf und kann, die es doch eigentlich am nötigsten hätten. Wenn auf einmal Kinder isoliert sind, statt sich entfalten zu können. Wenn bei den einen Arbeit und Geld irgendwie nicht Sorgenfaktor sind und bei dem anderen auf einmal alle Aufträge wegbrechen. Wenn die Frage ist, was kommt eigentlich nach der Kurzarbeit? Muss ich Insolvenz anmelden, weil ich mein Geschäft nicht halten kann? Große Sorgen, große Ungerechtigkeiten. Bei den einen viel freie Zeit, alle Böden sind erneuert, die neue Hecke im Garten ist aufgestellt, die Baumärkte leer gekauft. Jeder Winkel in der Wohnung gereinigt, von dem wir vorher gar nicht wussten, dass es ihn gibt. Und bei den anderen ein übervolles Programm, wo man gar nicht hinterherkommt, weil alles auf einmal kompliziert geworden ist. Ja, ich vermisse euch. Und ich würde mich so gerne einfach zu einem vollen Gottesdienst mit euch treffen. Ich würde gerne einfach Freunde, meine Lieben, ganz unkompliziert treffen. Mir fällt das Leben schwer. Und es ist schon lange kein Abenteuer mehr, sondern es nervt. Und es nervt, mit den Sorgen umgehen zu müssen von morgen. Und gleichzeitig bin ich froh, in einem Land zu leben, wo wir eine Regierung haben, die mit Augenmaß rechtzeitig Maßnahmen ergriffen hat, bei allem, wo es auch wichtig ist, diese Maßnahmen heute in Frage zu stellen oder zu gucken, was ist heute noch angemessen und wie kommen wir in ein normales Leben zurück. Und da merke ich, dass mich auf einmal in der Bibel Verse ansprechen, die ich vorher überlesen habe oder die ich zumindest irgendwie theologisch einsortiert hätte. Zum Beispiel hier ganz am Anfang, was wir eben gehört haben. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann, denn ich möchte euch so gerne treffen. Ein Vers, den ich auf einmal nachvollziehen kann, dass Paulus Sehnsucht hatte, danach mit den Römern in Gemeinschaft zu sein. Römer, das ist unsere neue Predigtreihe. Im Mai und Juni 8 Etappen aus dem Römerbrief, aus dem wohl wichtigsten Brief des Neuen Testaments, wo die Essentials des Glaubens durchbuchstabiert werden. Der Römerbrief ist ungefähr 20 Jahre nach den Grunddaten von dem christlichen Glauben geschrieben worden von Paulus. 20 Jahre nach Kreuz und Auferstehung. Wir kommen ganz nah ran. Und vermutlich hätten die Römer, die diesen Brief, glaube ich, nicht erwartet haben, hätten sie niemals damit gerechnet, dass dieser Brief, den sie damals gekriegt haben, 2000 Jahre später noch für solchen Wirbel sorgt. Wir kommen nicht nur historisch ganz nah ran an die Auferstehung, sondern wir kommen auch ganz nah ran an die Kraft der Auferstehung. Paulus, der diesen Brief schreibt, begegnet Jesus. Und diese Begegnung, die hat ihn völlig verändert. Paulus, viele von uns werden ein inneres Bild haben oder auch eine innere Nähe oder Distanz zu Paulus. Wie stellst du dir Paulus vor? Jung? Alt? Schüchtern? Extrovertiert? Gesetzlich eng oder frei befreit? Das Sicherste, was wir von ihm wissen, ist, dass er ein religiöser Extremist war. Dass er aus Angst um seinen jüdischen Glauben zum ersten Christenverfolger wurde. Open Doors hätte ein Dossier über ihn verfasst, weil er eine Schlüsselfigur war in der Christenverfolgung der damaligen Zeit. Sein Ziel war es und das seiner Auftraggeber, diesen neuen Weg, diesen jungen Glauben auszurotten, bevor er sich ausbreitet. Und mitten bei einem Spezialauftrag vor Damaskus begegnet Saulus, wie er damals noch hieß, Jesus, dem Auferstandenen, und hat auf einmal gemerkt, das ist gar nicht Humbug und Hirngespinst, was die Christen da behaupten, sondern da habe ich es mit einer Realität zu tun, mit der ich umgehen muss. Als wir vor 5 Jahren mit der SMD eine große Studentenkonferenz hatten über Ostern und irgendwann zwischen Karfreitag feiern und Ostersonntag feiern, die Nachricht von unseren kenianischen Geschwistern mitbekommen haben, dass dort islamistische Terroristen in Kenia eine Universität überfallen haben und einen christlichen Gebetskreis massakriert haben, da hat uns das sehr betroffen gemacht. Und es hat uns sehr angerührt, wie die Überlebenden, die gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurden, ihre Geschwister weltweit gebeten haben, für sie zu beten. Und nicht nur für sie, die Opfer und die Angehörigen der Ermordeten, sondern auch für die Täter. Und sie haben es verglichen mit Paulus. Wir sollten für die Islamisten beten, dass sie auch Jesus begegnen und dass aus ihnen auch, wie aus Saulus, ein Paulus wird. Das fand ich sehr bewegend. Was für ein fester Glauben dieser kenianischen Geschwister, der davon ausgeht, dass Jesus auch heute eine Auferstehungskraft hat und aus einem Saulus einen Paulus machen kann. Was für ein Glauben, dass Gott nichts unmöglich ist. Und so hat dieser Römerbrief auch heute noch Sprengkraft, wenn wir ihn lesen. Paulus verarbeitet darin diese Begegnung mit Jesus, seinen Glauben vorher und das, was er weitergibt an Glauben. Und Gott hat immer wieder im Laufe der Geschichte seiner Kirche diesen Römerbrief benutzt, um Geschichte zu schreiben, um neue Weichenstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel bei Augustin im 4. Jahrhundert. Dem hat dieser Brief sehr viel bedeutet. Oder Luther 2 Jahre bevor er seine Thesen angeschlagen hat, hielt er eine große Vorlesung über den Römerbrief, bei dem er offensichtlich als erstes sich selbst gepredigt hat. Denn diese Vorlesung war mit eins der Durchbrüche für die Reformation im 16. Jahrhundert. Ähnlich bei John Wesley, auch im 16. Jahrhundert, und ähnlich bei Karl Barth im 20. Jahrhundert noch einmal eine Wendung in der Theologie. Zurück zum Wort Gottes, zurück zu den Ursprüngen. Und Luther fasst das dann in seiner Vorrede zum Römerbrief folgendermaßen zusammen. Dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium, welcher wohl würdig und wert ist, dass ihn ein Christenmensch nicht nur allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe.
wie mit einem täglichen Brot für die Seele. Denn er kann niemals zu gründlich und zu viel gelesen und betrachtet werden. Na, dann ist doch eine Predigtreihe schon mal ein ganz guter Anfang, oder? Der Römerbrief ist übrigens ein Quarantänebrief. Er ist geschrieben worden, als Paulus im Gefängnis war, zumindest nach allem, was wir heute sagen können. Und ich stelle mir das furchtbar vor für Paulus, der so große Pläne hatte, der bis Spanien reisen wollte, um die gute Nachricht zu verbreiten, der seine Gemeinden begleiten wollte und jetzt völlig ausgebremst, vermutlich die Füße im Block hatte, sich nicht viel bewegen konnte, viel Zeit hatte, um seine Pläne nicht fortführen zu können und sich viel Sorgen gemacht hat, so stelle ich mir das jedenfalls vor, der nicht viel mehr konnte, als einen Brief zu schreiben an seine Gemeinden. Einen Brief, in dem er nicht nur seine Vision teilt. Und seine Vision haben wir auch eben gehört in Vers 5, wo es heißt, durch ihn haben wir die Befähigung und Beauftragung empfangen, wir sollen alle Völker dazu bringen, ihm gehorsam zu sein und den Glauben anzunehmen zur Ehre seines Namens. Was für eine große Vision. Und dann schreibt er in diesem Römerbrief, auch im ersten Kapitel, seine Mission. Und das haben wir eben schon gehört und gelesen. Ich habe es hier mal hingeschrieben und wer meine Handschrift nicht lesen kann, der schlage es einfach auf in seiner Bibel in Römer 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der zum Glauben gekommen ist. Durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Dies geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. Was ist die gute Nachricht? Paulus nennt uns hier 5 Eigenschaften dieser guten Nachricht. Die erste Eigenschaft ist die Kraft. Kraft, Dynamis, Dynamik. Nicht unsere Kraft, sondern Gottes Kraft. Die Kraft des Wortes Gottes. Worte, die Wirklichkeit schaffen. Das gibt's manchmal ja bei Menschen auch, nicht immer. Manchmal sind Worte auch nur graue Theorie. Und manch einer macht viel Worte und sagt damit überhaupt nichts. Aber es gibt auch Worte bei uns, die Wirklichkeit schaffen. Zum Beispiel nach der Prüfung. Sie haben bestanden. Oder zum Beispiel nach dem Vorstellungsgespräch. Sie haben den Job. Oder zum Beispiel bei einem Spaziergang im Wald mit 1,50 Meter Abstand. Ich habe mich in dich verliebt. Sätze, die die Welt auf den Kopf stellen, die eine Wirklichkeit schaffen, die vorher so nicht da war. So, solche Kraft hat die gute Nachricht. Und Glauben heißt, nicht auf meine Kraft, nicht auf unsere Kraft kommt es an, sondern auf Gottes Kraft. Wir brauchen diese Kraft nur bezeugen, davon reden, offenbar machen, was wir erlebt haben mit Gott. Das ist die erste Eigenschaft, die Paulus der guten Nachricht gibt. Kraft. Die zweite ist, dass die gute Nachricht rettet. Die gute Nachricht ist zum Heil, zur Rettung. Ja, es stimmt, es geht hier auch um das Gericht. Gott wird einmal Gerechtigkeit schaffen. Das könnte den Mächtigen der Welt so passen, dass es nicht am Ende der Zeiten Gerechtigkeit gibt. Aber das Evangelium, die gute Nachricht, die ist immer zum Heil. Glaube ist immer die Einladung, du sollst leben. Die zweite Eigenschaft. Die dritte Eigenschaft, sie gilt für jeden. Es gibt bei Gott keine Vorsortierung. Wie heißt es in Vers 14? Es ist egal, ob Jude oder Grieche, Grieche oder Nicht-Grieche, egal, ob gebildet oder ungebildet und welche Differenzierungen auch immer wir hier vornehmen in unseren Gedanken oder in unserer Gesellschaft, sie gelten nicht für die gute Nachricht Gottes. Die gute Nachricht gilt für jeden. Nicht, ich muss erst mein Leben in den Griff kriegen. Nicht, du musst erst deine sexuellen Verhältnisse geklärt haben. Nicht, du musst erst deinen Dauerauftrag eingerichtet haben. Du musst nicht besonders stark sein. Und du musst auch nicht besonders schwach sein für die gute Nachricht Gottes. Gott freut sich an dir. Und Hans-Joachim Eckstein, einer meiner theologischen Lehrer, hat es einmal so ausgedrückt, du bist der Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Kraft, Rettung, für jeden. Das vierte Stichwort ist etwas versteckter da drin. Es ist voraussetzungslos und bedingungslos. Ich schreibe es mal hier hin. Voraussetzungslos und bedingungslos. Das ist ja die Schwierigkeit. Wir glauben Gott seine bedingungslose Liebe nicht. Gott freut sich an dir. Ja, merke ich meine innere Stimme. Wenn ich mein Leben auf die Reihe kriege, wenn ich diesen Punkt noch geklärt habe. Ja, wenn ich auch wirklich jeden Tag mit ihm lebe. Ja, wenn. Nein, Gott freut sich an dir. Das ist so schwer zu glauben. Gott liebt dich so, wie du bist. Gott liebt dich nicht so, wie du sein solltest, nicht so, wie du gern wärst, sondern so, wie du bist. Ist Glaube dann die Voraussetzung für die Liebe Gottes zu mir? Dass Gott dich liebt, gilt nicht erst, wenn du glaubst, sondern du erkennst im Glauben, dass Gott dich schon lange sieht und dass er sich an dir freut. Wie viele Menschen fallen dir ein, von denen du sagen würdest, dass sie dich bedingungslos geliebt haben? Vielleicht geht es manchen von uns so, dass uns niemand einfällt. Die gute Nachricht ist, Gott liebt dich bedingungslos und er lädt dich ein in die Beziehung mit ihm, er lädt dich ein auf die Reise mit ihm in ein neues Leben. Das war die vierte Eigenschaft, die Paulus hier der guten Nachricht gibt. Die fünfte Eigenschaft ist der Glaube, eigentlich die Beziehung. Ich sag's nochmal dazu, Beziehung. Denn Glaube ist nicht eine Bedingung, sondern Glaube ist selbst schon die Beziehung, die sie erzeugt. Glaube, griechisch Pistis, bedeutet immer Vertrauen. Es geht nicht um ein Fürwahrhalten, nicht um ein Lehrgebäude im christlichen Glauben, sondern es geht um Beziehung zu Gott. Fünf Eigenschaften, die Paulus hier der guten Nachricht gibt. Die Kraft zum Heil für jeden, voraussetzungslos und Beziehung. Unsere Identität im christlichen Glauben ist, dass wir ein geliebtes Kind Gottes sind. Und Paulus macht das in seinen Briefen immer wieder deutlich. Ihr seid Kinder Gottes und jetzt lebt auch, was ihr seid. Haltet nicht am Alten fest, das liegt hinter euch, sondern jetzt lebt, was ihr jetzt seid. Was diese Veränderung, dieses neue Leben, die Rettung, das Heil bedeuten, das können wir uns vielleicht in Corona-Zeiten leichter vorstellen als davor. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie nämlich nicht ein moralisches Urteil, sondern dann meint sie eigentlich so etwas wie ein Virus. Es geht um eine Diagnose und es geht um das Angebot einer Therapie. Wenn Jesus von Sünde redet, dann redet er immer im selben Atemzug von der Einladung zur Vergebung. Und das ist meine Challenge heute Morgen. Zeig mir eine Begegnung von Jesus mit Menschen, wo er von Sünde redet und nicht zugleich von Vergebung redet und du hast ein Eis bei mir gut. Das ist das, was Jesus immer zusammenpackt. Er redet von der Diagnose und bietet die Therapie an. Er will uns nicht dabei behaften, sondern er will uns gesund machen. Wenn wir als Christen von Sünde sprechen, sind wir also nicht der Richter, sondern dann sind wir der Arzt, der genauso gefährdet ist, von dem Virus infiziert zu werden, wie jeder andere auch. Aber wir sind zugleich Ärzte, die sozusagen die Therapie kennen. Und das unterscheidet wieder die Sünde vom Coronavirus. Sünde ist ein schlimmeres Virus als Corona, denn es will uns töten. Und im Kapitel 6 des Römerbriefs werden wir davon hören, dass die Sünde eine höhere Mortalitätsrate hat, nämlich 100%. In einem anderen Brief schreibt Paulus, was das Virus Sünde in dieser Welt anrichtet. Und ich möchte uns dazu ein paar Verse aus seinem Brief an die Galater vorlesen. Galater 5. Paulus schreibt, es ist hier offensichtlich, was eure irdische Gesinnung, die Sünde, hervorbringt. Unzucht, Zügellosigkeit, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid und Ähnliches. Wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, warne ich euch, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes haben. Der Geist, sozusagen die Therapie, der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. In was für einer Welt willst du leben? In der einen oder in der anderen? In der, die infiziert ist vom Virus, oder in der, wo es eine Therapie für gibt? Die gute Nachricht, es gibt einen Arzt und eine Therapie. Jesus redet von sich selbst als von dem Arzt. Und der Geist Gottes als tägliche Medizin ist die Therapie gegen die Ausbreitung des Virus in meinem Leben. Vielleicht habt ihr euch am Anfang gefragt über diesen Einstiegssatz von Jesus in seiner Mission, die er uns hier vorstellt. Ich schäme mich nicht. Für mich als Westfalen war das kein Problem, das zu verstehen, denn er redet hier in einer Form der rhetorischen Untertreibung. Damals, früher, als ich noch jünger war, so wie auf dem Foto ungefähr, und wenn wir zu Hause am Esstisch saßen und was Leckeres gegessen haben und unsere Mutter gelobt haben über das Essen, dann haben wir gesagt, voller Bewunderung und voller Dank, Mama, das schmeckt nicht schlecht. Das war sozusagen, das ist das höchste westfälische Lob, was es gibt. Das schmeckt nicht schlecht, was Besseres gibt's nicht. So meint Paulus das hier. Wenn er sagt, ich schäme mich nicht, dann heißt das so viel wie, es gibt nichts Besseres. Die gute Nachricht ist das Beste, was es gibt. Er ist halt auch ein Westfale, ein Untertreiber. Ich kann mich da gut in ihn hineinversetzen. Trauen wir Gott diese Kraft zu? Traue ich ihm zu, dass er mein Leben auch dort verändern kann, wo ich längst aufgegeben habe? Das ist die Kraft der guten Nachricht, dass Gott uns ohne Vorbedingung liebt und uns einlädt zu einem neuen Leben mit dem Arzt Jesus. Ich möchte beten. Danke, Vater im Himmel, für diese gute Nachricht. Danke, dass ich nicht von meinen Erfolgen lebe und dass ich nicht an meinem Versagen sterbe. Danke, dass deine Liebe die beste Medizin ist gegen das tödliche Gift der Lüge, die mir einreden will, ich müsste es allein schaffen. Hilf mir, dich als meinen Arzt jeden Tag aufzusuchen und bei dir heil zu werden, durch deine Medizin, die mich von innen heraus verändern kann, durch dein Wort und deinen Geist, Schritt für Schritt. Amen.